über Bedürfnisse und Strategien. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, freue mich, dass Sie mich gefunden haben, wiedergefunden haben oder immer noch dabei sind. Und Sie wissen, ich habe hier gerade eine kleine Reihe angefangen, in der ich mein Buch, die neue gewaltfreie Kommunikation, durchgehe, quasi so wie als Hörbuch, aber mit Kommentaren, sodass es nicht nur rein vorgelesen wird. Bevor wir aber einsteigen, möchte und muss ich noch einen Dank loswerden. Es gibt eine neue Unterstützerin der Podcast-Community, die diesen Podcast tatkräftig mitträgt, und das ist Michaela. Michaela, ganz herzlich willkommen. Danke dir ganz, ganz von Herzen, dass du diesen Podcast unterstützt. So, jetzt legen wir aber los über Bedürfnisse und Strategien. Das ist Kapitel 3.5 im Buch. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Gefühle sind die Kinder der Bedürfnisse. Mit diesem Zitat weist Rosenberg auf die enge Verknüpfung der Gefühle mit menschlichen Bedürfnissen hin. Unangenehme Gefühle zeigen unerfüllte Bedürfnisse, angenehme Gefühle weisen auf erfüllte Bedürfnisse hin. Bedürfnisse werden oft als das Herz der gewaltfreien Kommunikation bezeichnet. Und ein fundiertes Verständnis von Bedürfnissen ist daher wirklich wichtig. Es ist wirklich für mich das Kernstück, die Bedürfnisse zu verstehen. Und deswegen macht es auch Sinn, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen. Es klingt sehr einfach, aber glauben Sie mir, wenn Sie da mitgehen und darüber nachdenken und auch sich selber erforschen, werden Sie, denke ich, einige wichtige Erfahrungen machen. Es gibt nicht die eine richtige Definition von Bedürfnissen, man kann sie aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Ich zeige Ihnen hier drei Definitionen, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Zum Beispiel eine ist, die Bedürfnisse sind die Motivation unseres Handelns. Also das ist die Definition. Bedürfnisse sind die Motivation unseres Handelns. Sie beschreiben also das, wofür oder wozu wir etwas tun. Menschen wollen immer ihre Bedürfnisse erfüllen. In diesem Sinne handeln wir also immer egoistisch. Wobei wir natürlich auch soziale Bedürfnisse haben. Wir fühlen uns gut, wenn wir anderen etwas Gutes tun, aber wir fühlen uns eben auch gut dabei. Zweite Definition: Alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Kultur, Glaube und so weiter, haben die gleichen Bedürfnisse. Wenn wir darüber nachdenken, was alle Menschen zum Leben brauchen, beschreiben wir Bedürfnisse. Bedürfnisse verbinden uns also auf grundlegende Weise. Auf dieser Ebene sind wir als Menschen alle gleich. Und ich gebe Ihnen noch eine dritte Definition. Alle Lebewesen haben Bedürfnisse. Bedürfnisse sind ein Ausdruck von Leben. Pflanzen, Tiere und Menschen haben Bedürfnisse. Menschen teilen einige Bedürfnisse mit Pflanzen, zum Beispiel Wachstum oder sie brauchen auch Licht und Luft. Einige mit Tieren, zum Beispiel Bewegung, soziale Zugehörigkeit. Andere sind ein spezieller Ausdruck des Menschseins. Wahrscheinlich zum Beispiel Sinn, Spiritualität, Transzendenz und Ähnliches. Diese Definition von Bedürfnissen verbindet uns also mit allem Leben. Wie Sie also sehen, kann man über Bedürfnisse sehr unterschiedlich nachdenken, sie unterschiedlich tief oder umfassend verstehen. Egoistisch, in Anführungszeichen nur auf sich selbst gerichtet, auf alle Menschen bezogen oder sogar auf das ganze Leben. Bedürfnisse des Menschen. Die folgende Aufzählung, die ich jetzt Ihnen hier gebe, die dürfen Sie bitte nicht als vollständig betrachten. Worte können Bedürfnisse zwar beschreiben, aber sie sind immer ungenügend dafür, zu definieren, was Bedürfnisse eigentlich wirklich sind, wie wir sie erleben. Und das Erleben dieser Bedürfnisse ist wichtiger als die richtigen Worte. Deswegen diese Liste, die Sie da auch im Buch haben, bitte als Anregung verstehen, nicht als definitive Liste, obwohl ich den Wunsch natürlich gut nachvollziehen kann. Ich weiß, in meiner Ausbildung war das auch so am Anfang. Wir wollten eine Liste, ich brauche eine Liste mit Bedürfnissen, sonst lerne ich hier nichts. Da war meine Ausbildung dann ganz cool. Die meinte, ja klar, schreib dir eine. Kann man auch so machen. Macht aber auch wirklich viel Sinn, man muss sie sich eben selber erarbeiten. Aber gehen wir mal so ein paar sozusagen Bedürfnisbegriffe durch, die da sinnvoll sind. Also natürlich gibt es die typischen körperlichen oder auch physiologischen Bedürfnisse. Also wir brauchen alle, um zu leben, das wäre eigentlich das Bedürfnis, brauchen wir Nahrung, wir brauchen Luftlicht. Wir brauchen einen gewissen Schutz, ja, Sicherheit vor tatsächlicher aktueller Bedrohung. Ja, also aufgefressen werden ist nicht so das Highlight im Tag. Wir brauchen Erholung. Ja, unser Körper, wenn er sich anstrengt, verliert er Energie, muss er sich erholen. Das wären vielleicht so ein paar körperliche Bedürfnisse. Sie haben seelische Bedürfnisse, also Geborgenheit, Selbstwert, Selbsterhalt, Autonomie könnte man so als seelische Bedürfnisse sehen. Sie haben soziale Bedürfnisse, Zugehörigkeit, Vertrauen, Anerkennung, Unterstützung, Verständnis oder Beitragen könnte man als soziale Bedürfnisse sehen. Und es gibt noch geistige Bedürfnisse wie Sinn, Orientierung, Transzendenz. Und bitte überlegen Sie gerne selber noch, was fallen Ihnen noch für Begrifflichkeiten ein, die sie als Bedürfnisse bezeichnen würden. Diese Entdeckung der Bedürfnisse hat mein Leben und meine Wahrnehmung der Umwelt sehr beeinflusst. Mir wurde klar, dass ich meine Bedürfnisse bisher gar nicht bewusst war. Ich wusste oft nicht, was ich, wenn ich etwas tat, warum ich es tat oder auch nicht tat. Und die Aussage Rosenbergs, Menschen erfüllen sich immer nur ihre Bedürfnisse, das war für mich wirklich ein Augenöffner. Ich begann damals, mich und meine Menschen in einem völlig neuen Licht zu sehen. Selbst die schwierigsten und scheinbar unerklärlichsten Verhaltensweisen sind nur ein Versuch, sich Bedürfnisse zu erfüllen. Ich konnte endlich eigene frustrierende Probleme, mit denen ich zu kämpfen hatte, besser verstehen. Also zum Beispiel, ich hatte immer einen Stress mit Essen, habe ich heute noch ein Stück weit. Also ich esse halt, gerne ist ein blöder Ausdruck. Ich esse und manchmal zu viel, weil es halt nicht nur um Nahrung geht, sondern das natürlich auch seelische Bedürfnisse erfüllt. Und das zu wissen, hat mir jetzt geholfen, zwar nicht abzunehmen, aber ich verstehe jetzt besser, wenn ich zunehme. Ja, macht auch Sinn. Also Selbstberuhigung, Belohnung sind natürlich sind Strategien, die wir uns angewöhnen, um unsere seelischen Bedürfnisse zu erfüllen. Die wichtigste Unterscheidung, wenn wir über Bedürfnisse sprechen, liegt aber in der Abgrenzung von Handlungen oder Strategien von Bedürfnissen. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber das ist wirklich eine wichtige Unterscheidung. Eine Strategie ist ein Versuch, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und das trennen wir eben. Bedürfnisse von Strategien zu unterscheiden war für mich wirklich eine befreiende und lehrreiche Erfahrung. Nähe, Zugehörigkeit, das sind Bedürfnisse. Ein Abendessen mit Freunden ist eine Strategie, also ein Versuch, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Eine Strategie kann alles Mögliche sein, ein Gegenstand, ein Verhalten, ein Wunsch. Bedürfnisse bleiben immer gleich. Strategien verändern sich je nach Umständen, Kultur, Alter, Geschlecht und so weiter. Bedürfnisse werden innerlich, subjektiv, gefühlt wahrgenommen, wohingegen Strategien äußerlich, objektiv und real sind. Einfach gesagt, alles, was Sie da draußen wahrnehmen können, sind Strategien. Bedürfnisse finden Sie nicht da draußen, sondern nur in sich selbst. In der gewaltfreien Kommunikation verstehen wir Bedürfnisse als universell unabhängig von Kultur, Alter, Geschlecht oder Herkunft. Sie erinnern sich an die zweite Definition, das ist das, was alle Menschen verbindet. Alle Menschen brauchen Schutz, Nahrung, Geborgenheit, Zugehörigkeit und so weiter. Die Strategien, wie Menschen sich diese Bedürfnisse erfüllen, unterscheiden sich dagegen sehr. Sie unterscheiden sich bei Frauen und Männern, sind von Alter, Erziehung oder Herkunft abhängig. Die Bedürfnisse wie Anerkennung oder Respekt sind universell. Aber die Strategie, sich während eines Gesprächs in die Augen zu sehen, wird in manchen Kulturen als respektlos angesehen. Bei uns ist es genau umgekehrt. Unsere Bedürfnisse sind zwar oft mit bestimmten Strategien eng verbunden. Wir haben zum Beispiel bestimmte Lieblingsspeisen. Aber prinzipiell sind Bedürfnisse nicht an eine Strategie oder gar an bestimmte Personen geknüpft. So zumindest das Verständnis in der gewaltfreien Kommunikation. Überlegen Sie sich einmal, auf wie viele verschiedene Arten Sie sich das Bedürfnis nach Erholung erfüllen. Manche machen Sport, andere lesen, manche gehen in die Sauna, andere lieber im Wald spazieren. Später werden wir noch die Ausnahmen von dieser Regel kennenlernen und auch noch verstehen, was Bedürfnisse von Werten unterscheidet. Diese Ausführungen von Bedürfnissen machen hoffentlich klar, dass es nichts hilft, sich einfach ein passendes Wort zu suchen. Bedürfnisse müssen innerlich erforscht und vor allen Dingen erspürt werden. Sonst wird die gewaltfreie Kommunikation zu einer kopfig-technischen Methode und führt dann zu diesen gestelzt klingenden Dialogen, die Sie in vielen Büchern finden. Ihre Bedürfnisse können Sie eben nicht sehen oder anfassen, Sie können sie nur spüren. Der Fokus Ihrer Aufmerksamkeit muss dazu nach innen gehen, zu Ihren Gefühlen und Ihrer Körperwahrnehmung. Wenn Sie sich also fragen, ob Sie gerade Ihr Bedürfnis beschreiben oder eine Strategie, dann fragen Sie sich, wo Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit sind. Wenn Sie mit Ihrer Wahrnehmung ganz bei sich sind, im Gefühlen wahrnehmen und reflektieren, dann kommen Sie mit Bedürfnissen in Kontakt. Solange Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit bei Bewertungen sind oder über äußerliche Phänomene nachdenken, wie Geld, Menschen, Verhaltensweisen und so weiter, dann beschreiben Sie sehr wahrscheinlich eine Strategie und kein Bedürfnis. Nächste Kapitel, Kapitel 3.6, ist Sack, bitte. In der vierten Unterscheidung der gewaltfreien Kommunikation stecken zwei andere wichtige Themen. Zum einen geht es hier um die Haltung, mit der wir unsere Wünsche formulieren und zum anderen darum, möglichst klar und konkret auszudrücken, was man möchte. Bitten und Forderungen kennen wir alle. Sag bitte ist immer noch ein häufig gehörter Satz in der Kindererziehung. Eine Bitte klingt netter, selbst wenn sich dahinter eine Forderung versteckt. In der gewaltfreien Kommunikation betrachten wir das Thema vor allem unter dem Gesichtspunkt der unterschiedlichen Haltung, die sich hinter einer Bitte oder einer Forderung verbergen. Eine Bitte, so in unserem Verständnis, zeichnet sich dadurch aus, dass ich mit meinem Gegenüber in einer ergebnisoffenen Verhandlung bin. Ich weiß, was ich möchte, aber ich bin bereit, über meine Wünsche zu sprechen und über das endgültige Ergebnis zu verhandeln. Hinter Forderungen steht eine andere Haltung als hinter Bitten. Bei Forderungen bin ich nicht mehr bereit zu verhandeln, sondern ich zeige meine Grenzen und mache Konsequenzen deutlich. Manchmal höre ich, dass Forderungen irgendwie nicht gewaltfrei seien. Das glaube ich mal gar nicht. Also Forderungen sind im sozialen Miteinander einfach etwas völlig Normales. Wir haben oft Forderungen an andere und wir sind auch selbstständig Forderungen anderer ausgesetzt. Man kann nicht alles und immer neu verhandeln. In einer Demokratie habe ich zum Beispiel Rechte und die sind nichts anderes als Forderungen an meine Mitbürger. Im Gegenzug habe ich auch Pflichten und das sind die Forderungen der anderen an mich. Und selbst im Privaten haben wir unausgesprochene oder unbewusste Forderungen an unseren Partner, zum Beispiel Verlässlichkeit an unsere Kinder, zum Beispiel Ehrlichkeit. Und häufig merken wir erst, welche Forderungen wir an andere haben, wenn diese nicht mehr selbstverständlich erfüllt werden. Aber im Zusammenleben und Arbeiten unter Erwachsenen gibt es natürlich einen weiten Bereich von Verhandlungen über die jeweiligen Strategien zur Bedürfniserfüllung. Von den privaten Themen, was möchtest du zum Abendessen, wo wollen wir in Urlaub fahren, bis hin zum beruflichen Kontext, wie wollen wir hier zusammenarbeiten. Und über diese viele andere Themen wollen wir natürlich verhandeln. Auf Augenhöhe eine gemeinsame Lösung suchen, die möglichst viele Wünschen, Interessen und Bedürfnisse eben erfüllt. In der gewaltfreien Kommunikation nennen wir den Handlungsvorschlag, der Bedürfnisse erfüllen soll, eine konkrete Bitte. Eine konkrete Bitte sollte möglichst klar und eindeutig die Strategie benennen, die man am liebsten hätte. Das erleichtert Gespräche und führt schneller zu praktikablen Lösungen. Wenn in der Familie jeder nur irgendwohin in Urlaub möchte, kann die Entscheidung ziemlich lange dauern. Wenn klar ist, dass alle ans Meer wollen und Berge nicht mögen, kommt man der Sache schon näher. Ich brauche Erholung, ist wenig hilfreich. Eine konkrete Bitte in der Art, ich möchte in ein ruhiges Hotel mit Wellness, zeigt sehr viel klarer, was man unter Erholung versteht. Je konkreter jeder formuliert, was er möchte, umso schneller kommt man zu einer Einigung, mit der alle zufrieden sind. Diese Unterscheidung mit den konkreten Bitten ist wirklich etwas, was man gar nicht genug betonen kann, was aber voraussetzt, dass Menschen erstmal überhaupt einen inneren Zugang zu ihren Bedürfnissen haben. Weil es bringt natürlich nichts, wenn sie lernen, konkrete Bitten zu formulieren, also irgendwas auszudrücken, sehr, sehr klar, was sie wollen und dann danach feststellen, ups, das hat ja gar nicht zu meinen Bedürfnissen gepasst. Deswegen der wichtige Schritt ist, sich wahrzunehmen, wie geht's mir und was brauche ich wirklich, wirklich. Und danach natürlich sich selbst auch ein bisschen an die Kandare zu nehmen und möglichst klar zu formulieren, wie sich das erfüllt, was ich da wirklich, wirklich brauche. Und das nennen wir eben dann die Strategie. Ist vor allen Dingen sehr zu empfehlen in der Teamarbeit, das nur am Rande bemerkt. Kommen wir weiter zu Kapitel 3.7. Gewaltfrei funktioniert nicht. Das ist ja immer mein, da kommt schon ein bisschen meine provokative, ich will nicht provozieren, aber ich will aufklären, um da nicht sowas Naives reinzubringen. Und deswegen musste ich natürlich mal so eine Unterschrift unterbringen, wie gewaltfrei funktioniert nicht, auch um sie ein bisschen wach zu halten, wenn sie mir hier zuhören. Also, ich habe an verschiedenen Stellen erwähnt, dass man gewaltfreie Kommunikation auf zwei prinzipiell unterschiedliche Arten verstehen, lernen und anwenden kann. Zum einen als eine gewaltfreie Sprache und zum anderen als Persönlichkeitsentwicklung, was mein Ansatz hier ist, logischerweise. Ich möchte Ihnen anhand eines Alltagsbeispiels die zwei unterschiedlichen Herangehensweisen zeigen, und zwar zuerst die gewaltfreie Sprache-Variante. Übrigens, das ist jetzt nicht so, dass ich mich da über andere lustig mache, das habe ich am Anfang leider genauso gemacht, obwohl ich eine sehr, sehr gute Lehrerin hatte, habe auch ich dann dazu geneigt zu denken, naja, jetzt kann ich es doch einfach anders, besser formulieren, andere Worte und dann wird das alles einfacher. Hat überhaupt nicht funktioniert, aber den Impuls habe ich natürlich auch gehabt. Aber jetzt zurück zu dem Beispiel hier im Buch. Nehmen wir an, ich habe mich mit meinem Freund Peter verabredet und er kommt eine halbe Stunde zu spät, ohne mir Bescheid zu sagen. Sowas treibt mich in den Wahnsinn. Also falls jemals einen Termin bei mir haben, bitte pünktlich bleiben. Da bin ich echt unflexibel. Das passiert nicht zum ersten Mal, denn Peter ist schon bekannt. Also das Beispiel ist aber nicht von mir, das habe ich mir ausgedacht. Trotzdem wissen Sie jetzt Bescheid. Also Peter ist schon bekannt dafür, sich zu verspäten. Da ich selbst gerne pünktlich bin, aha, da steht's, bin ich spätestens in einer Viertelstunde ziemlich genervt. Nehmen wir weiter an, er kommt endlich, zwar zu spät, aber immerhin. In der Vergangenheit habe ich nichts gesagt oder vielleicht nur eine spitze Bemerkung gemacht, aber sonst meinen Ärger heruntergeschluckt und eine gute Miene aufgesetzt. Nun war ich vor kurzem in einem Seminar, das die gewaltfreie Kommunikation als neue Sprache vermittelt, die im Gespräch alle Missverständnisse schnell und einfach klären kann. Und nach diesem Sprachmodell, wie gesagt, falsches Verständnis, sollte ich meine Beobachtungen, Gefühle und Bedürfnisse benennen und eine konkrete Bitte formulieren. Im Gespräch mit Peter könnte das dann seminartechnisch sozusagen folgendermaßen klingen. Ich. Wenn ich sehe, dass du 30 Minuten zu spät kommst, bin ich irritiert, weil ich Verlässlichkeit brauche. Kannst du mir sagen, was du von mir gehört hast? Peter hier in meinem Beispiel reagiert quasi normal. Also so wie normale Menschen reagieren. Nicht die Leute, die aus dem Seminar kommen und wissen, was sie jetzt antworten müssen. Also Peter sagt, hä, jetzt stell doch nicht so an, ich bin nur 30 Minuten zu spät. Ich wieder darauf, bist du jetzt frustriert, weil du meine Bedürfnisse nicht verstehst und Klarheit brauchst? Peter, kannst du mal normal reden? Ich, es gibt die Unterscheidung von normal und natürlich. Ich drücke nur meine natürlichen Gefühle und Bedürfnisse aus. Peter, du spinnst. Ich, jetzt ist mein Seminarwissen am Ende. Also der Satz hat mich dann ausgenockt. Also das soll so ein bisschen persiflieren, wie schnell so ein Gespräch schieflaufen kann, wenn es technisch geführt wird. Und bitte sehen Sie es als schlechtes Beispiel, machen Sie das nicht. Wenn Sie jetzt denken, so spricht doch niemand mit gewaltfreier Kommunikation. Doch, leider, so sprechen viele, wenn sie die gewaltfreie Kommunikation eben fälschlicherweise als Sprachmodell kennengelernt haben. Und das wird eben leider sehr häufig da draußen in dieser Welt so vermittelt. Kommen wir noch zum nächsten Kapitel. So geht gewaltfreie Kommunikation. Nö, das schaffen wir heute gar nicht mehr. Ist ja schon ein bisschen hin. Zeitmäßig sehe ich gerade. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Das ist wie so ein kleiner Cliffhanger jetzt hier sozusagen. Das macht man ja jetzt so. Cliffhanger. Also beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann mit dem Positivbeispiel. Da gehe ich dann drauf ein, wie Sie die Haltung der gewaltfreien Kommunikation sozusagen ein Stück weit trainieren, was Sie dann damit mit so einem Gespräch machen und auch besser nicht machen. Und dann vertiefen wir das Ganze. Soweit. Dann lassen wir das heute erstmal stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre und deine Aufmerksamkeit. Wenn Fragen, Kommentare sind, bitte weiterhin gerne mir schreiben per WhatsApp oder E-Mail oder sonst wie schicken. Die beantworte ich gerne und baue ich auch hin und wieder mal in den Podcast ein. Und jetzt wünsche ich allen erstmal einen schönen Tag noch oder eine geruhsame Nacht, wo immer Sie mich gerade im Ohr herumtagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ade. Alles Gute.